Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Die herkömmliche Auffassung von der Aufgabe der Unternehmensführung, menschliche Energie für organisatorische Ziele nutzbar zu machen, lässt sich grob in drei Aussagen zusammenfassen. Erste: Die Unternehmensführung ist dafür verantwortlich, die Elemente produktiver Unternehmung, Geld, Materialien, Maschinen und Menschen, im Interesse wirtschaftlicher Ziele zu organisieren. Zweite: In Bezug auf Menschen bedeutet dies, ihre Anstrengungen zu lenken, sie zu motivieren, ihre Handlungen zu kontrollieren und ihr Verhalten den Bedürfnissen der Organisation anzupassen. Dritte: Ohne dieses aktive Eingreifen der Unternehmensführung wären Menschen passiv oder sogar widerständig gegenüber den Anforderungen der Organisation. Sie müssen daher überzeugt, belohnt, bestraft und kontrolliert werden. Ihre Tätigkeiten müssen gelenkt werden. Douglas McGregor.
Hi Josh.
Gute.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich es geschafft habe. Ich habe ja in den letzten Tagen keine Brille besessen, weil sie mir beim Basketballspielen kaputt gegangen ist.
Du siehst mich jetzt wieder, ja?
Ja, ich habe jetzt gerade wieder eine neue Brille und habe in den letzten Tagen merken dürfen, was das doch für einen fundamentalen Unterschied macht, im Alltag was zu sehen. Also natürlich macht das Sinn, aber es geht ja wirklich weit über den reinen Sehverlust hinaus, wie lost man dann so durch die Welt läuft, wenn man so sinneseingeschränkt ist.
Also ja, eine Erfahrung hatte ich heute auch. Ich bin nämlich zur Arbeit gefahren und ich bin ab und zu im Laden und helfe da jemandem aus, wenn der im Urlaub ist. Und er hatte keine Brille dabei. So hier aufgebrochen, ratzfatz, keine Ahnung, Augenklappe aufgesetzt, aber die Brille nicht wieder, ja, das ist so ein Move. Ich habe hier immer die Brille auf, ziehe sie dann ab, ziehe die Augenklappe wegen dem Sonnenlicht draußen auf und habe dann vergessen, die Brille wieder draufzusetzen. Und dann war ich in Gelnhausen und habe gedacht, ach du großer Gott, war natürlich knapp, das heißt kurz vor Ladenöffnung. Und bin dann nochmal schnell zum Rossmann und habe mir eine Lesehilfe gekauft.
Ja.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Da fühlt man sich dann doch ziemlich hilflos.
Mhm. Und also eine Lesebrille schnell kaufen ist ja ganz gut. Ich kenne jetzt aber ich weiß nicht, ob es das auch für Kurzsichtige gibt, aber ich habe es in jedem Fall nicht gemacht.
Ich
bin jetzt tatsächlich ein paar Tage blind rumgelaufen. Ich würde auch sagen, für Kurzsichtige ist es nicht so leicht. Wobei, wenn man weitsichtig ist, hat man ja auch verschiedene Stärken. Ich weiß es nicht. In jedem Fall habe ich es nicht gemacht und bin tatsächlich so ein bisschen blind durch die Welt gelaufen. Und das war mal so ein bisschen eine auf den Boden bringende Erfahrung. Also es ist wirklich immer spannend zu sehen, wie wichtig so einzelne Sinne sind. Das weiß man natürlich reflexiv, aber so in der Praxis das zu lernen, wie zerstreut man dann auch wirklich ist.
Spannend. Da kann ich ja jetzt gleich die Brücke schlagen. Captain Überleitung. dass wir halt oft dass wir dazu neigen, gerade unsere Sinne betreffend, Gewohnheit als natürlich gesetzt zu empfinden.
Ja.
Und das ist was sehr Trügerisches, weil wir so an vielen Stellen eigentlich verlernen zu erkennen, wovon wir alles abhängen. Wenn der Laden läuft, wenn alles so funktioniert, dann sind so diese ganzen Gewohnheiten kriegen ein Selbstverständnis im Sinne von, das ist meine Welt. Aber so sehr ist das nicht die eigene Welt, sondern die eigene Welt hängt von total vielen Faktoren ab. Wie man jetzt zum Beispiel wieder beim Spritpreis oder bei was auch immer sehen kann, was das die Leute auf die Barrikaden bringt, was das ihre Welt erschüttert, das darf doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Was passiert hier mit meiner Welt? Und dabei ist eigentlich die gescheitere Reflexion dieser Gemengelage zu sagen, was passiert in der Welt? Und was zeigt mir das, an welchen Stellen ich gewohnt bin, etwas als so natürlich gesetzt zu empfinden, was eigentlich mit einem sehr fragilen Gleichgewicht zu tun hat und vielleicht sogar an manchen Stellen mit wenig förderlichen Aspekten des menschlichen Zusammenlebens? Ja.
Extrem. Also ich finde das auch einen unfassbar wichtigen Punkt, diese Dimension, dass man als Mensch dazu neigt, eben seinen alltäglichen Prozess des Lebens oder sein Umfeld oder wie man sein Leben eben führt, für eben natürlich gesetzt und so ein bisschen auch ewig zu halten. Also es scheint so was, vielleicht auch über den Menschen hinausgeht, im Lebewesen sinnvollerweise ja auch verankert ist, dass man irgendwie das, was einen umgibt, dass man daraus bestimmte Gesetzmäßigkeiten ableitet, um sich zu orientieren, was dann aber eben schnell dazu führen kann, dass man die Zusammenhänge vergisst, in denen das besteht und dass man eben, wie du auch schon total richtig gesagt hast, das alles naturalisiert. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein großer Faktor von Entfremdung und von irgendwie Borniertheit teilweise, dass man eben dann über diesen Tellerrand nicht hinausschauen kann. Und ich finde das halt gerade in heutiger Zeit spannend, wo ja eigentlich alles sich so radikal verändert. Also es gibt ja auch andere Gesellschaften oder gab auch in unserer Historie andere Gesellschaftsformen, in denen die Dinge doch relativ statisch abgelaufen sind. Also natürlich gab es auch dort Veränderungen, aber die Veränderung war jetzt nicht so extrem spürbar im Alltag. Da konnte es schon auch mal sein, dass es irgendwie ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte jetzt nicht so eine radikal umwerfende gesellschaftliche Veränderung gibt. Aber heutzutage, gerade auch mit dem technologischen Fortschritt und mit der globalen Vernetzung, verändert sich ja eigentlich alles in einem unfassbar schnellen Zeitraum. Und trotzdem scheinen die Menschen aber immer noch daran festzuhalten, eben so ihre Alltäglichkeit, ihre Realität für Gesetz zu halten. Und bis zu einem gewissen Punkt habe ich auch oft das Gefühl, dass Menschen quasi so natürlicherweise dann auch so einen Besitzanspruch auf diese Normalität erheben. Also wenn etwas
das scheint,
dann
das scheint was zu sein, was so in den Menschen liegt, ja, definitiv.
Ja, also wenn etwas dann mal anders abläuft, dann wird nicht zuerst gefragt, warum ist das anders, welche Gründe führen dazu, sondern dann ist erstmal dieser Besitzanspruch, habe ich das Gefühl, gekränkt, wie jetzt zum Beispiel bei den Tankpreisen. Dann Total. Ist man erstmal sofort wütend, entzürnt und regt sich zusammen auf, weil es ist eben nicht so, wie es vorher war, nicht so, wie man das normalerweise in seinem Alltag kalkuliert hatte. Und da scheint dann diese Veränderung erstmal überhaupt nicht so rational verarbeitet zu werden, sondern erstmal eben mit dieser gefühlsmäßigen Abweichung vom Normalzustand wird dem dann begegnet. Und das kommt mir oft relativ hilflos vor, ehrlicherweise.
Ja, und diese fragile Zustand, diese Fragilität, die daraus erwächst, dass man zur Kenntnis nehmen muss, dass, wie du das so schön gesagt hast, dieser Besitzanspruch verletzt ist. Der kann sehr leicht instrumentalisiert werden. Ja. Genau aus dieser Fragilität heraus, aus dieser Wut, die ja erstmal relativ ziellos ist. Ja? Einfach dieses Erzürnen darüber, dass dieser Besitzanspruch verletzt ist. Der kann dann wieder wunderbar dafür genutzt werden, zu sagen, und daran ist jemand schuld.
Ja. Ja. Und da auch nur ganz kurz ein philosophischer Exkurs, weil ich das auch spannend finde, wenn wir jetzt schon darüber sprechen und du auch gesagt hast, dass es eben für die Menschen zu so einer Natur wird, finde ich ganz spannend zu betrachten, dass also zum Beispiel der Philosoph Hegel, der so im europäischen Raum so ein bisschen auch als der Begründer der Sozialphilosophie gilt, also jemand, der auch die Gesellschaft ganz radikal mitgedacht hat, dass der damals auf den Trichter kam, zu sagen eben irgendwie, dass Freiheit und Autonomie in einer gewissen Weise auch darin besteht, dass die Menschen quasi über Sprache und über die Art und Weise, wie sie eben die Welt verarbeiten, durch Sprache, aber auch durch Technik und so, eben ja die Welt ganz massiv mit beeinflussen und mitschöpfen. Also dass gerade eben durch die Begriffe, in denen wir die Welt denken, der Mensch eben selbst handelt in der Welt. Der Mensch nicht nur getrieben ist von bestimmten weltlichen Mechanismen oder Trieben oder was auch immer, sondern eben selbst die Welt mit aufbaut und hat dann aber sofort nachgeschoben, dass das Problem mit dieser Freiheit ist, die wir Menschen haben, dass sie uns laut Hegel zu einer zweiten Natur wird. Also obwohl wir unsere Welt selbst durch Begriffe mit aufbauen, werden diese Begriffe, anhand denen wir die Welt denken, für uns so natürlich, so normal, dass wir eigentlich schon fast wieder unfrei darin sind, weil wir uns eben gar nicht dessen bewusst sind, sondern eher so ein bisschen darin verloren gehen.
Wenn man es einfach fasst, könnte man sagen, wir fühlen uns frei in einem Konstrukt, das wir selbst geschaffen haben.
Genau.
Das, und es ist ganz vernünftig, wenn man sich dessen bewusst ist. Gell? Das macht schon Sinn. Gell?
Also ich finde auf jeden Fall diesen Begriff der zweiten Natur sehr spannend. Der hat mich jetzt auch schon mein gesamtes Philosophiestudium eigentlich begleitet und ich finde ihn, glaube ich, ziemlich zentral, um unsere Welt so verstehen zu können. Dass es eben nicht nur diese vermeintliche erste Natur gibt, wo man auch drüber diskutieren kann, ob die immer so statisch ist, aber dass es eben nicht nur diese außermenschliche Natur gibt, sondern auch eben ein darüber gelagertes, so zweites, so eine gewissermaßen zweite Natur, eben der Begriffe und der schöpferischen Imagination, die wir so über die Welt gelegt haben.
Ich meine, über deine Einleitung mit deiner Kurzsichtigkeit ist ja, dann sind wir jetzt schon knietief im Thema, gell? Und eigentlich trifft das auch das Thema, mit dem ich mich heute gerne beschäftigen würde, nämlich eben die zweite Natur. So haben wir es ja jetzt schön schon herausgearbeitet, gell? So, dass unsere Gesellschaftsform, unsere Art, wie wir innerhalb unseres Systems wirken, je nachdem, welche Klasse da wie am Wirken ist, setzen wir quasi ein Konstrukt, das für uns natürlich ist. Mithilfe dieses Konstruktes können wir uns frei fühlen, können wir uns unabhängig fühlen, können wir uns bedingt fühlen, abhängig fühlen, wie auch immer. Und dies betreffend habe ich einen Text gefunden, der mich sehr beeindruckt hat. Der im Prinzip so für mich diesen Aspekt gut gefasst hat, der mich so wenig begreifen lässt, dass wir mit der Ampel, die natürlich ein wirklich schwieriges politisches Konstrukt war, aber tendenziell, natürlich war die FDP bemüht, klassisch neoliberale Aspekte, wirtschaftsliberale Aspekte damit reinzubringen, was man schon aus der als eine konservative Haltung der FDP bezeichnen könnte. Dennoch war sie bemüht, auch progressiv zu agieren, dadurch, dass sie überhaupt in diese Koalition mit eingestiegen ist. Also man kann schon sagen, es war eine progressive Koalition, die bemüht war, Dinge zu verändern. Und dann kam mit, aus meiner Sicht, eine massiven Delegitimierung auf allen Ebenen. Da würde ich jetzt sagen, halt, wem gehören die Medien? Wer beeinflusst den öffentlichen Raum? Das sind alles Menschen, die in einem herrschaftlichen Sinne besitzen. Entweder sehr reich sind, sehr viel Macht haben, wie auch immer. Da, hinter diesen ganzen großen Medienapparaten sitzt einfach eine bestimmte Form von Interesse, die eben diese politische, diese progressive Politik so weit delegitimiert hat, bis wirklich unsere Gesellschaft der Ansicht war, ja, da läuft was schief. Wir müssen wieder zu dem hin, worauf wir vertrauen können. Wir brauchen wieder eine Wirtschaftskompetenz. Wir müssen unseren Wohlstand schützen. Wer steht dafür? Das macht die CDU. Und jetzt haben wir da einen Kanzler, der halt eben auch von so einer Art zweiten Natur so durchdrungen ist, dass er ein Überzeugungstäter ist, aber aus meiner Sicht so eine ganz krass klassistische Klientelpolitik macht.
Ja. So.
Und da habe ich einen Text mitgebracht, der das aus meiner Sicht hervorragend auf den Punkt bringt. Den würde ich jetzt gerne mal als weitere Diskussionsgrundlage vorlesen quasi.
Sehr, sehr gerne, ja. Da bin ich gespannt.
Friedrich Merz, das Theorie-X-Menschenbild und die Politik der Beschämung. Friedrich Merz hat eine Botschaft. Sie lautet leicht zusammengefasst: Ihr seid zu faul. Ihr kostet zu viel. Ihr arbeitet zu wenig. Euer Lebensstil, die Teilzeitarbeit, die Freizeit, die Ansprüche ist nicht finanzierbar. Der Wohlstand, den ihr genießt, und der Sozialstaat, den ihr beansprucht, vertragen sich nicht mit dem, was ihr bereit seid zu leisten. Das ist keine Randnotiz, das ist das Kernnarrativ, mit dem der Bundeskanzler in seiner Amtszeit gestartet ist. Und es lohnt sich, genau hinzusehen, nicht auf die Absicht, die dahinter steht, sondern auf die Struktur. Denn diese Botschaft ist nicht neu, sie ist uralt. Taylor hat sie 1880 über seine Stahlarbeiter formuliert. MacGregor hat sie 1960 Theorie X genannt. Und jetzt sitzt sie im Kanzleramt. Merz glaubt, was er sagt. Das ist wichtig. Er ist kein Zyniker, der eine Maske trägt und dahinter lacht. Er ist ein Mensch, dessen Biografie ihm ein bestimmtes Bild von der Welt geliefert hat. Dieses Bild hält er für Realismus. Der vermögende, selbstdisziplinierte, leistungsorientierte, in Klammern weiße Mann, dem die eigene Karriere als Beweis gilt, dass Anstrengung Erfolg produziert. Das ist das Menschenbild, das Merz trägt. Wer in diesem Bild aufgewachsen ist, sieht Armut als Versagen, Teilzeit als Bequemlichkeit, Sozialstaatsansprüche als Anspruchsmentalität, auch wenn der Sozialstaat getragen wird von Beiträgen der Beschäftigten, den Zwangsbeiträgen. Wer nicht aufsteigt, hat es eben nicht gewollt. Das ist nicht Lüge, das ist ein eingefrorenes Menschenbild. Es ist genau das, was Peter Senge mentales Modell nennt. Eine unbewusste Annahme, die das Handeln steuert und die, solange sie nicht explizit gemacht wird, Veränderung blockiert. Merz sieht die Welt durch das Theorie-X-Prisma, MacGregor. Und weil er sie immer so gesehen hat, hält er das Prisma für Wirklichkeit. Was er nicht sieht, er beschreibt keine Natur. Er beschreibt die Reaktion von Menschen auf Bedingungen, die sie nicht selbst gesetzt haben. Desinteresse, Rückzug, das Beharren auf dem Mindestmaß, das sind keine Charaktereigenschaften, das sind die kalibrierten Reaktionen von Menschen, die gelernt haben, dass ihre Initiative nicht erwünscht ist, dass ihre Anstrengung nicht belohnt wird, dass das System nicht für sie gemacht ist. MacGregor nannte das die selbsterfüllende Prophezeiung. Wer Theorie X voraussetzt, erzeugt Theorie X Menschen und nennt das Ergebnis dann Beweis. Merz macht dasselbe auf der politischen Bühne mit nationaler Reichweite. Die Botschaft, ihr seid zu faul, ihr kostet zu viel, hat eine präzise politische Funktion, die man kennen sollte, auch wenn man nicht unterstellen will, dass sie bewusst eingesetzt wird. Sie beschämt. Und Beschämung ist das wirksamste Instrument zur Verhinderung kollektiver Erkenntnis, das es gibt. Ali Hochschild hat in Strangers in Their Own Land beschrieben, wie das funktioniert. Der Mensch, dem eingetrichtert wird, er sei selbst schuld an seiner Lage, richtet seinen Blick horizontal auf die anderen Betroffenen, die angeblich noch fauler, noch anspruchsvoller, noch mehr auf Kosten der anderen leben. Er sieht nicht vertikal auf die Strukturen, die seine Lage produzieren. Die Empörung wird umgeleitet. Nicht gegen das System, gegen die Nachbarn. Das ist die politische Entsprechung von Theorie X. Die strukturelle Ursache wird unsichtbar gemacht, indem die Wirkung dem Individuum angelastet wird. Wer zu wenig hat, hat zu wenig geleistet. Wer krank ist, hat schlecht gelebt. Wer Rente bezieht, kostet. Der Sozialstaat wird nicht als kollektive Versicherung beschrieben, sondern als Belastung durch die Schwachen. Belastet werden die Starken, die irgendwann überlastet sind. Und die Starken, das versteht sich, sind die, die Merz repräsentiert. Was das mit Trauma zu tun hat. Judith Herrmann hat beschrieben, dass die erste Bedingung für die Heilung von Trauma Sicherheit ist. Nicht Therapie, nicht Aufarbeitung, sondern ein ausreichendes Maß an Stabilität und Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen. Solange das traumatisierende Ereignis andauert, ist keine Heilung möglich. Man kann allenfalls überleben. Die Botschaft von März, ihr seid zu teuer, ihr müsst mehr leisten, eure Ansprüche sind zu hoch, ist in dieser Lesart keine Reformpolitik. Sie ist die Fortsetzung des traumatisierenden Ereignisses mit anderen Mitteln. Sie sichert den Zustand der strukturellen Hilflosigkeit, indem sie ihn als natürlich und selbstverschuldet beschreibt. Sie verhindert Sicherheit, indem sie Ansprüche auf Sicherheit delegitimiert. Das permanente Trauma, die über Generationen weitergereichte Kalibrierung auf Hilflosigkeit, die institutionell gesicherte Unfähigkeit, die eigenen Lebensbedingungen selbst zu setzen, wird nicht behandelt. Es wird nicht einmal das Problem gesehen. Es wird verstärkt. Und dann wird das Ergebnis als Beweis präsentiert, dass die Diagnose richtig war. X erzeugt X. Auf der politischen Bühne in der Sprache eines Bundeskanzlers. Der blinde Fleck, die AfD. Hier liegt das eigentliche Drama und die eigentliche Ironie. Die AfD ist strukturell betrachtet der Ausdruck desselben Traumas, das Merz mit seiner Rhetorik verstärkt. Ihre Wählerschaft sind Menschen, die sich beschämt fühlen, die das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden, die die kognitive Dissonanz zwischen dem Versprechen der Gesellschaft und ihrer eigenen Realität nicht mehr aushalten. Hochschild hat das für Amerika beschrieben. Du stehst in der Schlange, du hast dich angestrengt, du wartest auf das, was dir versprochen wurde. Und dann kommen die anderen vor, die Arbeitslosen, die Migranten, die Ausländer, die Empörung ist real. Die Richtung ist falsch. Aber die Emotion ist keine Irrationalität, sie ist eine rationale Reaktion auf als real wahrgenommene Demütigung. Merz' Rhetorik erzeugt und verstärkt genau diese Demütigung. Er beschreibt Menschen öffentlich als zu faul, zu teuer, zu anspruchsvoll und treibt sie damit zu der Partei, die sagt, nein, ihr seid nicht schuld, die anderen sind schuld. Ob er das sieht? Vermutlich sieht er die AfD als Konkurrenz, als Partei, die der er Wähler abjagen muss, indem er ihre Themen besetzt. Was er nicht sieht, nicht sehen kann, ohne sein eigenes Menschenbild zu gefährden, dass seine Rhetorik der AfD die Wähler nicht wegnimmt, sondern liefert. Dass die Beschämung, die er erzeugt, genau die Energie freisetzt, die sich in der Wut des Rechtspopulismus entlädt. Merz hält den Konservatismus, den er repräsentiert, nicht für eine politische Position unter anderen. Er hält ihn für den gesunden Menschenverstand, für die natürliche Ordnung der Dinge, die von vernünftigen Menschen erkannt und von Unvernünftigen bestritten wird. Leistung wird belohnt, Anstrengung führt zu Erfolg. Wer hat, hat verdient. Wer nicht hat, hat nicht genug geleistet. Das ist das Menschenbild, das Taylor 1880 über seine Stahlarbeiter formuliert hat. Es ist das Menschenbild, das McGregor Theorie X nannte. Es ist das Menschenbild, das, wie McGregor präzise beschrieben hat, genau die Bedingungen erzeugt, die es als zu beschreiben vorfindet. Und es ist das Menschenbild, das das permanente Trauma nicht nur nicht erkennt, sondern aktiv sichert, weil sein Erkennen die Grundlage der Ordnung gefährden würde, die es für natürlich gegeben hält. Das ist nicht Zynismus, das ist das Tragische an Merz. Er glaubt wirklich, was er sagt. Er hält sich für realistisch, er hält die anderen für naiv. Und in seiner Realität, der Realität des vermögenden, selbstdisziplinierten, weißen Mannes, dem die eigene Biografie als Weltbild genügt, stimmt das sogar. Wilhelm Unrau.
Sehr spannend.
Großartiger Text, wie ich finde.
Ja, ich finde den Text auch richtig gut und habe irgendwie natürlich ein paar Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt sofort geordnet bekomme. In jedem Fall würde ich so der zentralen These durchaus zustimmen, wobei es doch ein paar Punkte gibt, wo sich bei mir ein bisschen Unbehagen erzeugt, zum Beispiel in Bezug auf diese Theorie X, dass, also ich finde, diese Selbstreferenzialität ist durchaus gegeben. Also zum Beispiel, dass eben dieses diese Theorie, die arbeitenden Menschen immer als so zu faul betrachtet und immer nur als eben zu quantifizierende Arbeitsmasse, als Menschen, die eben immer mehr arbeiten sollen und als Menschen, die ihr eigenes Glück erzeugen sollen und wenn sie dies nicht tun, dass sie dann verloren haben. Also, dass das eine bestimmte Form von Selbstreferenzialität hat, in dem Sinne, dass dadurch, dass man eben so Wirtschaft betrachtet und vor allem die Reichen so Wirtschaft betrachten, eben Menschen einerseits sich nicht abgeholt fühlen und keinen Raum für die Selbstbestimmung der Arbeitsverhältnisse sehen und deswegen sich auch darin nicht so sehen und so sich nicht mit den Arbeiten identifizieren können, vielleicht deswegen weniger arbeiten wollen oder Arbeit nicht denselben Wert zumessen, wie es jetzt Reiche tun. Aber auch natürlich andererseits, dass dadurch, dass diese Scham eben erzeugt wird, also dass dadurch gesagt wird, nur wer viel arbeitet, wird auch reich und Leistung lohnt sich und so ein Palaver, dass das dann eben auch dazu führt, dass Menschen das Gefühl haben, dass dem so wäre oder dass sie deswegen eben diese Scham entwickeln. Das finde ich stimmt schon. Aber mir wird dann, also mir wäre es nochmal wichtig gewesen zu sagen, dass das einfach ganz klar nicht stimmt, was Merz da erzählt. Weil eben, also es ist nicht so, dass Menschen, also dass das Leistungsprinzip gilt. Das ist einfach de facto nicht der Fall. Ich finde, allgemein könnte man ja mal philosophisch reflektieren, was am Fuße dieses Leistungsprinzips überhaupt steht. Also man könnte sich mal die Frage stellen, kann die Arbeit eines Menschen 1000 Mal so viel wert sein wie die Arbeit eines anderen Menschen? Was genau würde das bedeuten? Was würde das so wertig machen? In meiner Perspektive ist das völliger Irrsinn, aber ich habe das Gefühl, diese philosophische Frage wird ja überhaupt nicht gestellt. Aber selbst wenn wir diese Ideologie mal voraussetzen, die, wie ich finde, schon von Grunde auf problematisch ist, dann ist es de facto nicht so, dass Leistung sich lohnt. Es ist einfach de facto Quatsch. Menschen, die 2-3 Jobs haben müssen, um ihre Familie zu ernähren, die 40 Stunden Klos putzen und danach 20 Stunden babysitten, die sind die Menschen, die wirklich richtig, richtig viel leisten, über das Menschenmögliche eigentlich hinaus. Und die sind nicht die Menschen, die hier die Macht und den Reichtum in Besitz haben. Ich finde, das ist nochmal ganz klar zu benennen, dass meines Erachtens diese Ideologie einfach auch falsch ist und auch ein Instrument der herrschenden Klasse, um die eigene Herrschaft zu legitimieren. Und an der Stelle ist jetzt aber wieder spannend, was ich eben auch sehr toll fand an dem Text, das auch immer wieder zu betonen. Man könnte ja auch meinen, dass hier jemand einfach opportunistisch ist, dass das quasi ein Bewusstsein ist, dass das eigentlich nur eine Ideologie ist, die aber eben vorangetrieben wird, um Klientelpolitik für Reiche zu machen. Allerdings scheint der Merz davon ja wirklich überzeugt. Und das ist was ich finde, was auch wichtig ist, was der Text auch zu Recht benennt. Das ist nichts, was hier einfach nur aus taktischen Mitteln behauptet wird. Dafür steht dieser Mann mit vollem Einsatz. Also der ist wirklich vollkommen überzeugt davon, dass diese Ideologie stimmt. Und das finde ich echt krass. Also wie sehr da die Konservative irgendwie diese, ja, wie wir es schon adressiert hatten, diese zweite Natur einfach übernimmt und für sich als Wahrheit definiert, ausgehend von der eigenen Perspektive, ohne irgendwie einmal umherzuschauen, ist schon krass, weil, wie er auch gesagt hat, in Bezug auf seine eigene Lebensgeschichte mag das vielleicht stimmen. Ich kann nicht beurteilen, was dieser Mann geleistet hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass er was geleistet hat, was unsere Gesellschaft wirklich weiterbringt. Aber vielleicht hat er sehr viel gearbeitet, das traue ich ihm zu. Und dann stimmt es vielleicht für ihn, dass er durch seine viele Arbeit wohlhabend geworden ist. Aber wenn er nur einmal um sich herum schaut, würde er Menschen sehen, die viel arbeiten und nicht sofort reich
sind. Ich glaube, dass das eigentlich, also ich könnte jetzt zu vielen, was du angesprochen hast, was sagen. Aber der Punkt ist mir wichtig, unter anderem, dass es gar nicht darum geht, was jetzt Friedrich Merz konkret geleistet hat. Ich würde sagen, wenn man das jetzt mit dem Anspruch an Objektivität, an Arbeitsleistung und vor allen Dingen, was Arbeit ja auch besonders beschwert, ist ja dieser Aspekt der Beschämung.
Ja.
Wenn du ein Mensch bist, der seine Familie durchbringt, der alles dafür tut, dass es den Seinen und ihm selbst möglichst gut geht und dafür Bedingungen in Kauf nimmt, die demütigend und beschämend sind. Und das jeden Tag aufs Neue und dem sich keine anderen Möglichkeiten bieten, wenn dann langfristig in quasi einen zusätzlichen Aufwand über diese demütigende Tätigkeit hinaus, ja, dann ist diese Arbeit ja doppelt schwer.
Ja.
Und es spielt, glaube ich, gar keine Rolle, ob jetzt der Friedrich Merz da jetzt einen 16-Stunden-Tag hat oder einen 12-Stunden-Tag oder einen 8-Stunden-Tag oder wie auch immer. Was wesentlich ist, ist seine Vorstellung von Leistung.
Ja.
Und seiner Vorstellung von Leistung handelt er gemäß. Und empfinde das für richtig. Vielleicht würde er sogar so, solche Sprüche habe ich ja auch schon von Merz gehört, wer den ganzen Tag halt für 500 Euro schafft im Monat, der sollte sich überlegen, ob er nicht vielleicht den ganzen Tag auch für 2000 Euro im Monat arbeiten kann. Das ist dann halt auch wieder so. Das klingt erstmal total zynisch, aber unter seiner Leistungsvorstellung würde er wahrscheinlich oder denkt er, dass unsere Gesellschaft, dass diese Struktur des Kapitalismus, des Wirtschaftens, des Leistens die Möglichkeit bietet, an der richtigen Stelle anzusetzen. Wenn man sich die Mühe macht, quasi zu verstehen, wie die Welt funktioniert, dann investiert man an der richtigen Stelle. Dann vergeudet man quasi nicht seine Kraft.
Ja. Ja.
Oder setzt sich erst gar nicht in Bewegung, sondern erwartet mit einer Anspruchsmentalität, dass die Gemeinschaft für einen da ist oder so. Ja. Aber dieser Aspekt, dass jemand auch viel leistet und das trotzdem nicht anerkannt wird, das wird er wahrscheinlich damit begründen, dass dann jemand eben seine Kraft dafür einsetzen sollte, zu verstehen, an welcher Stelle er eben seine Kraft zu investieren hat, damit sich seine Leistung auch lohnt.
Ja, also vollkommen widerwärtig finde ich das ehrlicherweise, weil es ja impliziert, dass quasi jeder Mensch, der von bestimmten diskriminierenden Mechanismen betroffen ist und deswegen in Armut lebt oder bestimmte Schwierigkeiten hat, selbst eigentlich dafür die Verantwortung trägt. Also es übernimmt ja
an einer bestimmten Stelle versagt hat zumindest.
Ja, ja. Also es übergibt die Verantwortung vollkommen vom gesellschaftlichen Ganzen auf das einzelne Individuum und blendet jeglichen Kontext, in dem das stattfindet, aus. Und das finde ich dann schon wirklich einen sehr, sehr spannenden, bornierten Move. Weil das kann ja dann nicht mal die zweite Natur sein, in der wir leben, die für uns irgendwie Wirklichkeit geworden ist und die da nicht reflektiert wird, sondern da wird ja schlicht und ergreifend Ideologie reproduziert und überhaupt nicht sich umgeschaut, wie die Wirklichkeit aussieht. Also es ist ja so eine totale Verschränkung unserer Wirklichkeit auf so eine bestimmte ideologische Perspektive, diese neoliberale Perspektive einfach. Da gibt es ja auch von Margaret Thatcher diesen berühmten Ausruf, there is no society, there are only individuals, or there is no such thing
ja, genau,
as society. Und genau das ist ja das, was sich hier reproduziert. Und das finde ich ziemlich zum Kotzen, ehrlicherweise.
Ja, krass ist halt tatsächlich an der Stelle, dass genau diese neoliberale Ideologie, dieses kapitalistische Wirtschaftssystem als natürlich gesetzt empfunden wird. Das entspricht der Natur des Menschen. Und aus dieser Logik heraus ist wahrscheinlich dann auch eher hinnehmbar, dass wir uns durch Klimawandel oder was weiß ich, selbst unserer Existenzgrundlage berauben, als dass wir den Kapitalismus in Frage stellen.
Ja, da gibt es ja auch also diese spannende theoretische Strömung, die sich Capitalist Realism nennt, oder ist so ein Konzept, das erarbeitet wurde von SozialtheoretikerInnen, das maßgeblich eben auf der Annahme beruht, dass diese kapitalistische Ideologie eben so sehr Einzug gehalten hat in unsere Auffassung der Wirklichkeit, ohne dass unsere Wirklichkeit auch jetzt zwingend quasi beweisen würde, dass diese Ideologie wahr ist, sondern sie hat sich so übergeschoben über unseren Blick auf die Welt, dass wir uns ein Anderssein überhaupt nicht vorstellen können. Das ist quasi wirklich zu unserer Natur geworden und so ein geflügeltes Wort dieser Theorie ist zu sagen, die Menschen können sich eher ein Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus.
Ja, spannend.
Und ich finde, das ist ja was, was sich darin dann auch wiederfindet, gerade wo du jetzt eben sowas wie Klimawandel auch benannt hast. Also, dass der Klimawandel Anlass dazu geben würde, zu hinterfragen, wie wir Wohlstand generieren und wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, ist ja völlig außer Frage für diese Menschen, weil es eben auch viel zu sehr eben dieses Alltagsverständnis, was sie an den Tag legen, hintergeht, weil es viel zu sehr für eine Veränderung ruft. Wohingegen finde ich diese konservative Haltung, da würde ich wirklich so weit gehen, bis zu einem bestimmten Punkt einfach nur eine Reproduktion eben dieser zweiten Natur ist, eine Reproduktion dessen, was man eben so kennt. Also ich finde, man kann Konservatismus gar nicht mal so richtig als eine klassische politische Haltung artikulieren, denn es gibt ja keine Werte, die jetzt die Konservative über Jahrhunderte behalten hat, sondern die Konservative hält eben fest an dem, was ist, an dem, was für eine Normalität geworden ist, und das wird mit bis zum Tod verteidigt und im Zweifel wird auch der Faschismus irgendwie unterstützt, wenn das ist, was unsere Normalität vermeintlich verteidigt, als dass irgendwie Veränderungen ermöglicht wird, die so solchen Bewegungen entgegenarbeiten würde.
Ja, das ist die Politik der Gewohnheit. Und, eben, wie wir es vorhin auch schon herausgearbeitet hatten, wie andere das herausgearbeitet haben und wir den Begriff halt hier nochmal benannt haben, der zweiten Natur. Ja. Dass man halt wirklich bestimmte Lebensbedingungen, die man gewohnt ist, als Natur gegeben setzt. Und jeder, der das in Frage stellt, der beleidigt quasi also den Anspruch auf die natürliche Art zu handeln. So, der versündigt sich quasi an wie soll man sagen, an der Natur, könnte man fast sagen.
Ja.
So wird das wahrgenommen.
Ich fand das auch ganz spannend, diesen Punkt, dass quasi für so Menschen wie Merz oder für eben diese konservative Klasse das Wahre vernünftig ist. So wie es ist, ist es vernünftig, und eine Einsicht zu haben in eben dieser normalen Prozesse, das ist vernünftig. Und eben diese Normalität herauszufordern, zu kritisieren, zu sagen, es gibt vielleicht auch abweichende Positionen oder es verändert sich was, das ist irgendwie unvernünftig.
Das ist unvernünftig,
und
ja.
Das ist ja einfach nur ein ganz klare Festhalten an dem, was ist.
Das erklärt aber auch diesen Aspekt, dass diese Leute halt tatsächlich auch auf diese Art und Weise Politik machen, weil man könnte ihnen ja auch unterstellen, meine Güte, das sind ja wirklich grandiose Zyniker. Die sehen im Prinzip, was unsere Form zu wirtschaften, was das für Schäden anrichtet. Und nur um irgendwie Reichtum zu mehren und ihre Klientel zu bedienen, machen sie diese Politik. Das greift zu kurz. Das ist ja was man diesen Leuten unterstellt, aber es ist tatsächlich ihre Überzeugung.
Ja.
Es ist ihre Überzeugung, dass das die gegebenen Verhältnisse sind, die es aufrecht zu erhalten gilt, weil nur das uns Wohlstand, Freiheit, Auskommen, Sicherheit, was weiß ich, was alles bietet. Diese ganzen Werte, die uns ja als Mensch alle irgendwie betreffen. Jeder hat eine Idee von Sicherheit, von Wohlstand, von Geborgenheit, von was auch immer. Ja? Und dass man dann, das sind dann quasi so Sekundäraspekte. So ist die Welt Und wenn man die Welt so aufrechterhält, dann sind diese ganzen Werte, die uns so wichtig sind, die sind dann gegeben. Und wenn man diese Welt in Frage stellt, dann stellt man auch diese ganzen Werte in Frage. Deswegen ist das so fundamental, hat das so was ja. Erschütterndes. Wenn sich dann gegen diese Politik gerichtet wird, dann haben diese Leute den Eindruck, dass diese ganzen Werte, die sie daran knüpfen, dass das dann alles in Frage gestellt wird. Und deswegen wird das wahrscheinlich dann auch so schnell als radikal empfunden, wenn man diese Politik in Frage stellt.
Ja, und man hört dann ja auch immer wieder so Sachen wie, das ist doch nicht mehr normal. Und solche Argumentationsmuster gegen, also die ja eigentlich ja keine Argumentation sind, aber das wird dann so verwendet in politischen Diskussionen, irgendwie ist doch alles nicht mehr normal hier. Und ich finde das auch wirklich unter mehreren Perspektiven einfach total spannend, weil unter anderem ist es ja so, dass diese antike Vorstellung, von der wir ja immer behaupten, dass wir da die Demokratie herhaben, haben wir auch schon öfter drüber diskutiert, welche Untiefen auch diese antike Form von Demokratie natürlich hatte und inwiefern wir uns dann darauf berufen und so weiter und so fort. Aber in jedem Fall, das ist auch was Hannah Arendt ganz klar gemacht hat, ist das, was damals verstanden wurde unter Demokratie, ein Hinausgehen über diese eigene individuelle Normalität, ein Versuch zu vermitteln zwischen verschiedenen Perspektiven und quasi so eine Metaperspektive zu erarbeiten. Für die Griechen und für frühere DemokratietheoretikerInnen war es irgendwie klar, dass Demokratie das System ist, in dem...
Innen eher nicht so.
Ja, leider nicht. Es gab auch schon immer Frauen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, aber oft sind sie nicht zwingend zu Wort gekommen, wurden schlecht rezitiert. Aber mittlerweile wird auch durch Forschung immer mehr aufgedeckt, inwieweit da auch Frauen beteiligt waren. Aber die bekannten Texte sind natürlich fast alle von Männern geschrieben, die klassischen. Aber fernab davon, wichtiger Aspekt, ist es so, dass eben gesagt wurde, Demokratie ist das System, in dem die Menschen dazu in der Lage sein müssen, über ihre eigene Normalität und Perspektive hinaus einen Blick aufs Allgemeine zu werfen. Was ist für die Menschen um mich herum gut? Was erachte ich als das Richtige für die Gemeinschaft und nicht was erachte ich als das Richtige für mich? Und so jemand wie Hannah Arendt benennt eben, dass die heutige Form von Gesellschaft, von Massengesellschaft und eben auch Demokratie eher dazu führt, dass man eigentlich kollektiv für seinen eigenen Willen kämpft und nicht für das, was man auf einer Metaebene für das Richtige hält, weil eigentlich fragt man sich das auch gar nicht mehr so richtig heute in der Praxis, oder? Also es geht ja schon eigentlich fast immer darum, für sich selbst eben seine Normalität zu verteidigen oder sein Hab und Gut irgendwie richtig zu stellen. Und das finde ich für eine Demokratie schon eine ganz schöne Herausforderung. Und ich habe jetzt irgendwie wieder mehrere Gedanken dazu. Du kannst mich immer auch gerne stoppen.
Mach ruhig weiter.
Aber was ich noch spannend finde daran eben ist, wenn man sich diese Perspektive, nun sind wir ja auch der Zwei-Generationen-Podcast, haben diese Generationsdebatte oder Thematik mit drin, mal darunter anschaut, wie unser demografisches Gefüge aktuell aussieht. Also, dass wir einfach wahnsinnig viele sehr alte Menschen haben, deren Normalität gerade in kapitalistischen Verhältnissen, in diesen modernen Verhältnissen, wo sich alles so radikal verändert, deren Normalität einfach noch in einer Zeit fußt, die nicht heute ist. Damit sage ich nicht, dass deswegen da niemand eine Ahnung haben kann oder dass ich das delegitimieren will. Wir können daraus auch ganz viel lernen, auch gerade aus dem Unterschied, den eben ein anderes Aufwachsen zum heutigen erwächst. Also daraus kann man ja wirklich was lernen. Aber wenn wir jetzt einfach einen unendlich großen Haufen von Menschen haben, deren Normalität eigentlich noch in Zeiten fußt, die gar nicht so wirklich dem heutigen entsprechen und die dann ums Verrecken diese Normalität verteidigen oder wiederbringen wollen, das halte ich schon auch für was Gefährliches. Also ich habe mich nämlich auch gefragt, wer wählt denn eigentlich so einen Sprech, dass irgendwie alle zu wenig arbeiten und alle zu wenig machen? Es müssen ja schon in der Regel eigentlich auch viele Menschen dann sein, die nicht zwingend noch viel zu arbeiten
haben. Ja, wobei ich sagen würde, dass viele, die jetzt tatsächlich wieder konservativ gewählt haben, damit nicht unbedingt gerechnet haben. Also
ich meine, gerade auch gegen die RentnerInnen wird ja jetzt auch radikal von dieser neoliberalen Politik vorgegangen.
Also ich denke, dass schon einige gesellschaftliche Gruppen in letzter Zeit relativ tief Luft holen. Das glaube ich wohl. Ich meine, wie von mir auch schon dargestellt, diese Werte, die für die konservative Klasse halt eben an diese Art des Seins geknüpft sind, die uns alle betreffen, sind ja auch legitim. Dafür Politik machen zu wollen, dafür, dass wir uns sicher fühlen, dafür, dass es uns gut geht, dafür, dass wir eine Zukunft haben, ja, das ist alles legitim. Nur wie du sagst halt, es ist dann schon wichtig, dass wir da auch über unseren Tellerrand hinausschauen und dass wir die andere Perspektive nicht darin sehen, wie wir innerhalb dieses Wirtschaftssystems vielleicht an Rädchen 1 oder Rädchen 2 drehen, sondern dass dieses Infragestellen, dass dieses Demokratische in unserer Struktur, das wirklich Basisdemokratische wäre, bestimmte Strukturen infrage zu stellen. Und nicht nur ein bestimmtes Handeln innerhalb dieser Struktur.
Ja.
Ja. Also, das, wenn es, solange der Rahmen immer gleich gesetzt bleibt, wird sich für bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft nicht viel ändern.
Ja, und da ist es mir eben auch ganz wichtig zu sagen, dass das einfach nicht stimmt. Es ist nicht so, dass selbstreferenziell diese Form von Ideologie auch faule oder nicht arbeitende Menschen hervorbringt, weil einfach die Problemstellung schon total falsch gesetzt ist. Das Problem, mit dem wir gerade konfrontiert sind, weswegen unser Wirtschaftssystem nicht auf diese Art und Weise funktioniert, weswegen wir nicht andauernd noch weiter diese Form von Wachstum produzieren können und so weiter und so fort, ist nicht, dass Menschen zu wenig arbeiten, ist nicht, dass Menschen faul sind oder in Teilzeit, sondern die Probleme, die dazu führen, liegen außerhalb einer isolierten Betrachtung der Ökonomie und sind eben auf ganz vielen verschiedenen anderen Faktoren angesiedelt. Ganz da haben wichtig. Wir diese Punkt, Kriege, ja. die Kriege, die Konflikte, die aufbegehren, die entstehen, da haben wir den Klimawandel, diese Aspekte, die in unsere Wirklichkeit einbrechen. Und wenn wir dann nur gebannt auf dieses von uns Bekannte oder jetzt im Merz-Fall unser Lieblingsfeld irgendwie der Wirtschaft starren und immer wieder versuchen, alles, was sich verändert, nur anhand dieser Kategorien zu erklären, dann sind wir echt aufgeschmissen in Bezug auf die Herangehensweise oder auf das Angehen mit den Problemen, mit denen wir nun einfach faktisch konfrontiert sind.
Ich glaube halt, dass wirklich sehr viele Menschen tatsächlich auch so von diesem Geldaspekt eben so durchdrungen sind, das auch als zweite Natur erleben, dass sie wirklich den Eindruck haben, sie sind nur in der Lage, mitreden zu können, wenn sie über Geld verfügen. Und insofern muss erstmal alle Energie da reingebuttert werden, zu Geld zu kommen, damit man sich dadurch überhaupt erst in die Lage bringt, mitreden zu können. So, ich glaube, so funktioniert das an vielen Stellen. So wie er in dem Text auch beschrieben hat, halt dieses sich stets reproduzierende Trauma. Gell?
Ja.
So, sich überhaupt nicht ermächtigt zu sehen, sondern zu sehen, erst wenn ich halt eine gewisse Machtbasis habe, sprich eine gewisse Geldmenge, die mir dann eine Freiheit und Gestaltungsspielraum ermöglicht, kann ich mitreden. Und deswegen halte ich mich an die, die das Geld haben, weil die mir ja dann am besten aufzeigen können, wie auch ich da hinkommen kann. Das scheint auch so ein Muster zu sein, dass die Menschen so immer wieder an diesen Punkt bringt. Gell?
Ja, das ist definitiv leider wirklich ein zentrales und relativ tragisches Muster, meiner Meinung nach. Da hast du absolut recht.
Bedauerlich eigentlich, gell? Weil wir hätten ja, aber es ist ja auch nicht so, dass das die Realität von uns allen ist. Es gibt ja auch wirklich gesellschaftliche Gruppen, die jetzt auch wieder mobil machen, die auch aufzeigen halt, so wollen wir das nicht und so, ja.
Ja.
Und das macht mir auch Mut. Und ich kann auch an der Stelle tatsächlich auch sehen, dass Menschen da eigentlich ausgehend vom Menschsein immer bemüht sind, das Beste zu tun, dass auch in den Menschen, die dann radikal werden, die aus diesem Grund, und das finde ich auch sehr toll an diesem Text, der Beschämung, das Gefühls gering geschätzt zu sein, keine Wertschätzung zu erfahren und mit gesenktem Haupt dann quasi das Gefühl haben, halt darf ich mich hier überhaupt selbstbewusst fühlen, aus diesem Trotz heraus, ja, ich will mich selbstbewusst fühlen, ich will mich nicht beschämt fühlen. Und da sind jetzt wieder irgendwelche, die sagen, du brauchst dich auch nicht beschämt fühlen, denn du machst alles richtig. Guck mal an zu der Gruppe, die macht alles falsch. So. Das lässt mich diese Prozesse, das Menschliche darin, in dieser Radikalität, in diesem Extremismus sehen. Insofern gibt es da eine gewisse Milde. Nichtsdestotrotz kapituliere ich halt manchmal vor diesen Mechanismen, die dann trotzdem so viel Hass auch produzieren, ja? So viel Unversöhnlichkeit, so vieles, was irgendwie keinen wirklichen Fortschritt ermöglicht. Gell?
Ja, und ich finde halt, dass man das durchaus so auch so ein bisschen psychoanalytisch betrachten kann und dass das wichtige Aspekte sind, aber dass all das immer noch einfach keine Legitimation für den sich dahinter verbirgenden Menschenhass darstellt und dass ja eben dieser Hass auf Frauen, auf queere Menschen, auf geflüchtete Menschen, auf rassistisch diskriminierte Menschen nichts ist, was jetzt nur dadurch erklärt werden kann, sondern dass das tieferen gesellschaftlichen, geschichtlichen Dynamiken durchzogen ist. Und ich finde es einfach ziemlich abstoßend, sich diesen Dynamiken so herzugeben, egal wie sehr man da auch beschämt wird. Trotzdem finde ich es wichtig, das zu reflektieren und ich sehe dann auch das Menschliche darin und ich finde es auch wichtig, dann die Menschen, die sich auf diese Art und Weise radikalisieren, nicht selbst auch wieder nur zu entmenschlichen und da dann eben auch diese Mechanismen zu reflektieren. Aber trotzdem bleibt für mich ganz klar, wer so auf diese Mechanismen reagiert, wer sich von der Scham dorthin treiben lässt, den gilt es zu bekämpfen. Und das ist für mich ganz klar. Jetzt kann man natürlich sagen, was bedeutet bekämpfen? Das muss ja jetzt nicht gleich der gewaltsame, bewaffnete Kampf sein, aber das ist, wenn jemand sich dann dorthin treiben lässt, dann ist das nicht zu akzeptieren. Diese Form von Fremdenhass, Frauenhass und allgemein Menschenhass ist für mich nicht tolerierbar.
Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, den der Text jetzt ausklammert, gell? Das Rassismus. Wenn dann halt tatsächlich auch Merz an der Stelle dann so ausgrenzend gegenüber diesen Gruppen spricht, da bin ich zum Beispiel dann wieder nicht so sicher, ob das Überzeugung ist. Das kann Überzeugung sein, das kann aber halt tatsächlich auch nur Mittel zum Zweck sein, was ich eher glaube.
Was nicht minder widerwärtig ist, das so zu verwenden. Aber in jedem Fall finde ich die Dimension der Scham total spannend und nun sind wir auch schon mal wieder lange am Palavern, aber das wäre mir jetzt gegen Ende auch nochmal wichtig gewesen, zu betonen, dass ich diese Perspektive doch richtig spannend finde und ich musste dann auch daran denken, an Giselle Pellicot, ich glaube, sie heißt Giselle, oder? Aber auf jeden Fall die Frau aus Frankreich, die diese schrecklichen Missbrauchserfahrungen machen musste und sich aber an die Öffentlichkeit gewendet hat und dann eben so ganz klar formuliert hat, die Scham muss die Seite wechseln. Also das ist ja was sie aus früheren feministischen Diskursen übernommen hat und so jetzt aber auch nochmal ganz klar gemacht hat. Und das finde ich an der Stelle auch einen ganz wichtigen Punkt, den es eben in diesem feministischen Diskurs zu betonen gilt, den wir aber, finde ich, auch hierauf ganz gut übertragen müssen, weil es haben sich nicht die Menschen zu schämen, die arbeiten, es haben sich nicht die Menschen zu schämen, die Teilzeit arbeiten, es hat sich nicht der durchschnittliche Arbeiter, die durchschnittliche Arbeiterin zu schämen und erst recht nicht die Menschen, die vor Krieg und Hunger flüchten und ihre Familie ernähren wollen. Zu schämen haben sich die Menschen, die Millionen auf dem Konto haben, während andere hungern. Und ich finde, das zu betonen ist relevant und ich finde, dass man sich diesen Schamschuh überhaupt nicht anziehen darf, dass diese Narrative nicht beherrschen dürfen, denn es war auch für mich einleuchtend aufgezeigt, wie das zum Beispiel auch diese rechte Rhetorik total bedient. Also ich finde es total relevant, diesen Aspekt der Scham und der bewusst auch eingesetzten Scham und wie sehr das eben, wie auch der Text total stark benannt hat, auch gesellschaftliche, kollektive Bewegungen und Erkenntnisprozesse behindert, darauf ein Augenmerk zu haben und das zu demaskieren, weil das finde ich total wichtig.
Da hast du einen sehr guten Punkt gesetzt, ja. Der selbstbewusste Mensch braucht keinen Führer. Ja, spannend. Ich danke dir, war wieder toll. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Danke für den Input.
Die zweite Natur ist eine des Scheines. Und der Schein an ihr ist der Unwandelbarkeit. Susan Buck-Morse.